Ich möchte noch für dich beten, Thomas. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du den Thomas gefunden hast und dass er dein Kind geworden ist. Danke, dass du ihm die Gabe geschenkt hast, zu predigen, dein Wort auszulegen. Und Herr, jetzt bitten wir dich, dass du durch ihn sprichst. Du weißt, was diese Gemeinde braucht, was jeder Einzelne hier braucht. Und danke, dass du da den Geist von Thomas entsprechend leitest. So bitten wir dich jetzt um deinen Segen. Amen.
Amen. Danke.
Servus. Schön, euch zu sehen, wieder bei euch zu sein. Ein bisschen ausgedünnter durch die Ferien, nehme ich an. Und freue mich. Wir sind gerne wieder bei euch. Waren viel unterwegs in den letzten Wochen auf Reisen, mal dort, mal hier. Nicht ganz so weit weg, bis nach Peru haben wir es nicht geschafft. Aber hatten da immer, sage ich mal, viel auch erlebt und viel gesehen. So, ich darf heute wieder das Wort Gottes mit euch teilen. Da freue ich mich sehr drauf, auch wenn ich diesmal einen Abschnitt habe, von dem ihr vielleicht schon des Öfteren mal auch gehört habt oder auch eine Predigt dazu gehört habt. Aber ich glaube, es ist dennoch spannend. Ich möchte die Predigt mal überschreiben mit dem Titel Entdecke dein Potenzial. Das ist eins der Themen, die immer wieder mein Herz auch berühren, wo ich sage, das ist genial. Was man als Einzelner für ein Potenzial hat, wo man selber manchmal gar nicht den Blick dafür hat. Was man als Gemeinde für ein Potenzial hat für die Stadt, für die Umgebung, wo man manchmal gar nicht einen Blick dafür hat. Ich weiß zum Beispiel von einer Gemeinde, die planen gerade einen neuen Gemeindebau. So, wo jetzt hinziehen? Wie macht man das? Wie kommen die Finanzen zustande und so weiter? Die Gemeinde, wo wir hier früher regelmäßig gedient haben, gell, wo wir verbunden waren, die hat ja das auch miterlebt. Wie baut sich das auf? Wie kann man in größere Räumlichkeiten ziehen und so weiter? Jetzt gibt es da eine Gegend, da haben die gesagt, oh, die ist so ein bisschen, naja. Das Schöne ist, Gemeinde hat ein Potenzial. Ich weiß von einer anderen Gemeinde, die sind in so ein Problemviertel gezogen und das hat sich total verändert, dieses Viertel. Damals in Mainz sind die in ein Viertel gegangen, da gab es dann so, ja, das war schon teilweise Rotlicht und weiß nicht was, alles so ein bisschen Brennpunkt und schwierig. Das ist da heute nicht mehr. Wenn du heute in dieses Stadtviertel gehst, da ist Leben, da ist alles andere als irgendwie schmuddelig. Da ist was passiert, da ist Veränderung passiert und da haben viele Menschen zu Jesus gefunden. Gemeinde hat ein Potenzial und wir als Einzelne haben auch ein Potenzial. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder so ein elektronisches Device, wo man dann so reinschauen kann ins Wort Gottes, was ich ja dann auch empfehlen kann heutzutage, dann schlagt mal mit mir auf das Buch 1. Könige, Kapitel 17. Da wollen wir heute mal reinschauen. Das ist das erste Mal, dass wir so von Elia lesen dann im Alten Testament. Ein Prophet, von dem ihr sicher alle gehört habt. Und da steht gar nicht viel über ihn geschrieben, wer das war. Der Tisbite heißt es im ersten Vers von den Einwohnern Gileads. Okay, jetzt könnte man ein bisschen geschichtlich wühlen, was heißt das? Gut, vermutlich war er jetzt einer, der eher so, ich sag mal, mit Landwirtschaft oder irgendwie dergleichen zu tun hatte, der so ein bisschen gewöhnt war, draußen zu sein, in der Natur. Wir wissen, er trug dann so ein etwas merkwürdigeres Outfit für die damalige Zeit, also ein bisschen so Outdoor-Typ. Ne? Heute wäre das einer, der wird dann irgendwelche, der langes Haar hätte er wahrscheinlich und weiß nicht, so eine Ranger-Weste oder keine Ahnung was, ja, und wäre dann mit seinen Stiefeln draußen und wär da am Ackern oder was auch immer, könnte so ein Typ gewesen sein, ich weiß es nicht, ganz schlichter Mann, der nicht studiert hat, der nicht irgendwie, vielleicht hat er auch keine Schulbildung gehabt und dieser Mann wurde berufen von Gott und dieser Mann hat große Wunder auch vollbringen können mit Gottes Gnaden und mit durch Gottes Wirken. Und das ist sehr spannend, was wir da lesen. Der Anfang, das wisst ihr sicher noch, die Geschichte, wo er das weitergibt als Wort Gottes, dass es nicht mehr regnen soll. Und es regnet nicht. Er gibt das weiter in einer Zeit, man muss da so ein bisschen die Vorgeschichte ja kennen. Israel hatte sich in zwei Teile aufgespalten und diese zwei Teile, die hatten unterschiedliche Ausrichtungen, sage ich mal. König der damaligen Zeit war Ahab und nachdem eben Salomo damals gestorben war, gab es einmal den Teil Israels, der von Salomons Sohn regiert wurde und dann gab es den anderen Teil und der wurde von einem Mann namens Jerobeam regiert. Und dieser König, der dachte sich, aus, okay, wie kann ich mein Volk, wie kann ich das irgendwie hinter mich bringen und wie kann ich dafür Einheit sorgen? Er hat eigene Anbetungsplätze eingerichtet. Mit anderen Worten, der hat dafür gesorgt, dass die Leute in den Götzendienst gegangen sind. Und dann ging es stetig bergab. Mit jedem weiteren König gingen die immer weiter weg von dem, was Gott gesagt hatte, hörten immer weniger auf Gott und haben immer mehr ihren Götzen gedient. Und so sind wir dann in die Zeit gekommen, hier wo Elia auftritt. Und sie haben damals einen Mann, Ahab, eben als König gehabt. Wir können das auch in 1. Könige 16 noch kurz mal lesen, die Verse 30 bis 33. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, das ist so ein Götzen-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er seinen Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er seine Tore setzte, nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn des Nuns, geredet hatte. Also er tat Dinge, die böse waren. Oh, ich hab mich vertan, Vers 30 habe ich ausgelassen. Gell? Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Er tat mehr Böses als alle, die vor ihm gewesen waren. Und war es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er richtete dem Baal einen Altar im Tempel Baals, den er in der Samaria baute. Genau, das wollte ich eigentlich lesen. Er baute diese Götzenplätze, er diente Baal, auch einem falschen Gott. Und in diese Zeit fällt eben das Wort des Herrn, das Elia dann ausspricht, es soll nicht mehr regnen. Ich glaube, das hatte mehrere Gründe. Gott hatte das in seinem Wort so vorhergesagt: Wenn ihr euch von mir abwendet, 5. Mose, dann werde ich den Himmel über euch verschließen und es wird nicht mehr regnen und die Frucht wird nicht mehr so da sein in der Ernte. Und ich glaube, dass sich hiermit das auch erfüllt. Gott steht zu dem, was er sagt. Er erfüllt das, was er sagt in seinem Wort. Und ich glaube, Elia hat auch in diese Richtung gebetet. Gott, du bist treu, du wirst tun, was du gesagt hast. Segne dein Volk. Ha, wie macht Gott das denn manchmal? Es ist immer nicht nur Schlaraffenland, wenn Gott uns segnet, sondern manchmal muss er uns sehr deutlich auf Kurs bringen, oder? Wenn wir wirklich völlig in die verkehrte Richtung rennen und wenn du jetzt auf einen Abgrund zurennen würdest, dann wäre das nicht so nett von deinem Freund, wenn er das sehen würde. Du hast geschlossene Augen und rennst auf den Abgrund zu und er würde nur sagen, du, hör mal, Vorsicht, könntest du dir vorstellen, eventuell ein bisschen anzuhalten oder langsamer zumindest mal, weil da kommt der Abgrund zu spät, schade. Ja? Sondern dann ist vielleicht mal gut, wenn einer kräftig zupackt und sagt, halt, du rennst auf den Abgrund zu. Ja? Und da mal eine klare Kante kommt und Gott greift auch manchmal sehr deutlich ein. Und ich glaube, solche Sachen passieren in unserer heutigen Zeit ja auch noch, dass wir Dinge sehen, wo wir sagen, warum lässt Gott das zu, warum ist es da so schwierig, warum leiden Leute unter Armut oder unter Hunger? In dieser Zeit muss man sagen, es regnete nicht nur ein paar Wochen nicht oder mal einen Sommer, der sehr trocken war, sondern es regnete über drei Jahre nicht mehr. Und in der damaligen Zeit waren die Leute sehr abhängig vom Regen. Wir vergessen manchmal, dass wir es auch noch sind, weil wir alles im Supermarkt meinen zu kriegen. Aber im Grunde genommen sind wir es auch noch. Die Landwirtschaft braucht den Regen. Und so war das damals auch. Die Leute kamen in eine schwere Hungersnot. Und das ist so diese Geschichte, wo ich heute mit euch reinschauen will. Zunächst wird Elia selbst versorgt von Raben. Sehr spannend. Ja, kann man sich kaum vorstellen, wie das ist. Du hast kaum was zu essen. Du dienst deinem Gott. Du versuchst irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann schaffst du es, weil Raben dir Speise bringen, weil Raben dir etwas zu essen bringen. Aber dann geschah es nach einiger Zeit, heißt es in Vers 7, jetzt im Kapitel 17, dass der Bach vertrocknete, denn es war eben kein Regen im Land. Und da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf, ging nach Zapat, und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, ich bitte dich, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bringe ihn mir heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf dem Erdboden regnen lassen wird. Das ist schon eine gewaltige Geschichte, die da passiert ist. Jetzt muss man sich das ja in der damaligen Zeit mal vor Augen halten. Wie waren denn die Frauen im Verhältnis zu den Männern gestellt? Meistens waren sie auf die Versorgung durch die Männer angewiesen, die in der Landwirtschaft eben waren. Und das Rollenverständnis damals war so, die Frau hatte weniger Rechte. Und so war diese Frau sicherlich in größter Not als Witwe, keinen direkten Versorger mehr, keine Rechte mehr in ihrer Gesellschaft vielleicht. Und dann hatte sie einen Sohn und musste man über die Runden kommen. Wie macht man das? Allein die Tragik, wie ist es denn zustande gekommen? War es wie in Peru, hat der Mann sie einfach dann sitzen lassen? Ist er vielleicht aufgrund der Hungersnot gestorben? Warum lässt Gott sowas zu? All diese Fragen können ja in ihr aufgetaucht sein. Wieso? Warum ich und wieso geht es mir so schwierig? Und sie hatten auch einen Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, wir können nicht mehr. Wenn es jetzt so nicht anders weitergeht, dann werden wir sterben. Und sie hatte sich aufgemacht, nochmal Holz zu sammeln, das allerletzte Mal für sich und ihren Sohn zu bereiten. Danach wollten sie sterben. Jetzt kommt dort ein Mann und offensichtlich hat sie ihn als Prophet identifiziert, denn sie sagt ja, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Und das ist schon erstaunlich, wenn wir überlegen, in welches Gebiet dort Elia gegangen ist. Das war jetzt nicht dafür bekannt, dass dort großen Gemeinden Gott dienten, sondern das war eher so ein bisschen ungläubiger Bereich, sage ich mal. Und in diesem Bereich war eine Frau, wir erfahren auch nicht viel mehr, als dass sie eben Witwe war, die an Gott glaubte, in ihrer Not. Die irgendwie wusste, es gibt einen lebendigen Gott. Und wenn du das schon mal weißt, das ist viel, oder? Entdeck doch mal das, was du schon weißt und entdeck doch mal das, was Gott vielleicht mit dir vorhat. Das ist so das, was wir an dieser Geschichte heute lernen können. Da kommt dieser Prophet und bittet sie um ein Glas oder um ein Gefäß mit Wasser, um was zu trinken. Das war in der damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches. Und man war so gastfreundlich, dass man so eine Bitte auch nicht abschlug, sondern sagt, okay, dem bringe ich jetzt Wasser. Ja, die waren sehr gastfreundlich, so hat sie das auch gemacht. Und während sie noch geht, ruft er ihr noch hinterher, ach ja, und bring mir bitte ein Stück Brot. Na, keine Schwarzwälder Kirschtorte, nichts Außergewöhnliches, also er war jetzt nicht irgendwie besonders gierig und auf Luxusgüter aus, aber ein Stück Brot und das in der Hungersnot, das ist ja auch schon eine Herausforderung. Und ich weiß nicht, wie man sich dann fühlt. Ja, wir haben das ja auch manchmal, man kommt in eine Notsituation und dann sprechen Leute mit dir, meinen es eigentlich gut, versuchen nette Dinge zu sagen, aber eigentlich treffen die uns eher in unserem Herzen und ist noch ein bisschen wie Salz auf der Wunde oder so und du bist noch mehr geknickt, weil du daran erinnert wirst, wie es dir gerade geht. Ne? In so einer Situation war sie jetzt, glaube ich, auch. Ich habe nichts mehr. Jetzt sagt er noch, bring mir noch Brot. Ja, wenn ich hätte. Ne? Und sie hält an und dreht sich zu ihm hin wahrscheinlich und sagt, du, ich habe gerade ein bisschen Holz gesammelt, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts mehr. Also Gott wird es durchschauen. Ja? Sie sagt, Gott weiß es doch, ich habe nichts mehr. Und das Einzige, was ich noch habe, ist ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl und das wollte ich mir und meinem Sohn machen, dann sterben wir. So diese Situation. Und dann diesen Anspruch zu sagen, ja, jetzt mach mal mir zuerst was. So ein arroganter Prediger, könntest du sagen, ja? Jetzt, na, das ist ja eigentlich auch so wie bei den Priestern, dass die den ersten Anteil kriegen vom Zehnten und dann wird der Rest damit versorgt. Und dann sagt er so, ja, jetzt mir zuerst. Ja? Das könnten ja auch Ungläubige dann bemängeln und sagen, ja, hier, guck, siehst du, und die wollen immer raff, raff und alles haben. Aber er sagt ja noch etwas weiteres. Er sagt, das Öl wird nicht leer und auch das Mehl wird nicht leer sein, bis es dann wieder regnet. Er verspricht dir sozusagen die Grundrente oder sowas, ja? Er sagt, es wird immer weitergehen. Und jetzt musst du dir überlegen, was machst du mit dieser Information? Hat sie Elia vorher gekannt? Ich denke, nein. Was hat sie denn von Gott gehört? Was wusste sie denn von Gott? Sie hat irgendwie an Gott geglaubt, aber jetzt ist dieser Glaubensschritt gefordert zu sagen, ja, okay, ich mache das jetzt, auch wenn wir dann gar nichts mehr haben. So, ja, es reicht vielleicht gerade für ein Stück Brot. Und dann, was ist dann? Erfüllt sich das, was der Prophet da sagt? Es kann ja stimmen. Denn wenn es Gott gibt, kann er Wunder tun. Es kann aber auch sein, dass der Prophet zwar sonst Gott dient, aber jetzt seinen eigenen Interessen und sich seinen Magen füllen will. Und dann haben wir gar nichts mehr. Dann sterben wir noch elender. Aber sie macht es so. Sie geht hin und macht es so, wie Elia gesagt hatte, Vers 15. Und dann heißt es, und er aß, und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer, und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Ich glaube, diese Frau zeigt uns eins. Sie zeigt uns, dass wir auf der einen Seite schauen könnten, was habe ich alles nicht? Wie schlecht geht es mir? Ich bin alleingestellt, ich muss meinen Sohn versorgen. Ich habe Hungersnot im Land und das nicht erst seit kurzem. Es ist knapp, knapp, knapp. Wie halte ich alles zusammen? Wie komme ich über die Runden? Und doch hat sie die Augen offen für diesen Mann, der sie bittet, bring mir ein Glas Wasser, und sie ist bereit dazu. Sie sagt nicht, ich habe jetzt ganz andere Sorgen, können Sie sich nicht selber was holen, der Bach ist nicht weit, das ist ja gleich da. Sie sagt das nicht, sie holt ihm das Glas Wasser, und als er dann noch sagt, bitte bring mir auch noch ein bisschen Brot, da erschildert sie ihm die Situation, wie dass nichts da ist. Und sie geht drauf ein von dem, was sie hat, denn sie hat ja noch etwas Öl und etwas Mehl. Und dieses Bild, dass wir das mal in unseren Alltag übertragen und uns fragen, was habe ich denn eigentlich alles von Gott gegeben bekommen? Und ist es auch, scheint es mir in meinen Augen noch so wenig, nach dem Motto, es reicht vorne und hinten nicht. Was habe ich denn gegeben bekommen? Und mein Gott, der Herr, der lebt, er wird mir mehr geben können. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich gehört habe von einer Stabhochspringerin. Sie machte einen Sprung und stürzte so unglücklich, dass sie querschnittsgelähmt war. Eine der ersten Sachen, die sie sagte, war, oh, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Das muss man erstmal schaffen in so einer Situation, oder? Du stürzt, warst vorher Sportler, warst gesund, bist querschnittsgelähmt von einem Tag auf den anderen und sagst, oh, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ja, warum? Ich hätte ja auch gleich sterben können. Jetzt kann ich aus dem, was ich jetzt habe, noch was machen und habe noch ein Leben. Also diese Perspektive, ich glaube, das ist die Herausforderung, die angesichts unserer Schwierigkeiten zu behalten und zu sagen, Gott, was kann jetzt aus dieser Situation noch erstehen? In diesen Schwierigkeiten, ich habe die schwere Krankheit, die ich habe, oder ich habe meine Arbeit gerade verloren, oder ich habe meine Familie verloren, oder was auch immer gerade dich vielleicht betroffen hat oder uns betrifft, oder als Gemeinde, was kann jetzt aus dem heraus aufblühen? Wo kann Gott etwas Großartiges aus diesen kleinen, kleinen, kleinen Dingen, die wir noch haben, machen? Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir so eine Geschichte hören, oder? Der kleine Junge, der Jesus so ein paar Brote und so ein paar Fische bringt und wie viele Tausend werden davon genährt, ja? Oder Petrus, der ihm sein Boot leiht und dann kommt das zurück bis über den Rand voll Bersten mit Fischen gefüllt. Wenn Gott dir etwas nimmt, da haben wir ja manchmal Angst vor, dass er mir was nimmt und dass er mir was aufbürdet. Aber ich glaube, er verlangt nicht mehr, als wir tragen können. Und er nimmt uns nicht einfach was weg, sondern er gibt uns auch was wieder. Und er will uns segnen. Und nicht nur uns, er will auch andere durch uns segnen. Dieses Bild vom Teilen, das war mir hier groß geworden beim 1. Könige 17 bei dieser Geschichte, dass sie das, was sie hat, teilt und merkt, es wird nicht weniger. Ich glaube, das ist etwas, was ich so Land auf, Land ab auch manchmal als problematisch in den Gemeinden gefunden habe. Dass das nicht durchgedrungen ist zu jedem Einzelnen, dass da ein großer Segen drin ist, miteinander zu teilen, was wir haben. Und das ist etwas, wo ein Potenzial drin ist. Wenn du mal überlegst, was Gott alles übers Geben gesagt hat, Lukas 6 zum Beispiel, 38, gebt und es wird euch noch mehr genommen werden. Nein, es wird euch gegeben werden. Und zwar ein gutes, gedrücktes Maß. Und ein überlaufendes Maß. Gedrückt ist so wie beim, ihr kennt das noch vom Kaffee, ja? Wenn da so das Pulver reinkommt bei so einer Maschine, dann stempeln die da, drücken die einmal vorher. Das heißt das auch, das ist so, wir füllen was, da ist noch ein bisschen Luft im Gefäß, noch ein bisschen drücken, kann noch ein bisschen mehr rein. Ja, so ein überfließendes Maß sogar. Also da ist Gott nicht knausrig, wenn es darum geht zu segnen. Und doch dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren bei der Geschichte, es gibt nicht nur Schlaraffenland. Es gibt auch immer noch diese Hungersnot, es gibt immer noch Nöte und so weiter. Gottes Wege sehen manchmal etwas anders aus, als wir uns das so vorstellen, aber auch in solchen Nöten will Gott uns segnen. Und dann ist ein interessanter Zusatz noch bei Lukas 6, 38, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Wenn du also diesen Segen Gottes erleben willst, solltest du anfangen, an seiner Art und an seiner Natur teilzunehmen, wie er es macht, der gerne mit uns teilt, und auch lernen, wie er zu teilen. In Galater 6, Vers 9 heißt es, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Aber ein jeder prüfe sein eigenes Werk, dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen, das ist nach wie vor so. Wer aber im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn wenn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Dann Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Das ist genial. Ich weiß, es sind gar nicht mehr viele aus unserer Bevölkerung, aus unserer Gesellschaft irgendwie mit Landwirtschaft beschäftigt. Das ist ein verschwindend kleiner Prozentteil. Wir haben das irgendwie auch rausdelegiert. Wir wissen gar nicht mehr, dass das auch unsere Verantwortung ist. Wie gehen wir mit der Erde, mit dem Land um? Und die Leute, die arbeiten, damit wir ernten, die Ernte genießen können sozusagen. Wir geben unser Geld dafür. Und das ist aber so ein schönes Bild eigentlich, wenn wir da näher dran wären zu sehen, hey, da wird Mühe investiert, da wird vielleicht heutzutage mühsam der Erdboden aufbereitet oder man versucht den schnellen Weg über Dünger, über Pestizide und man macht den Boden eigentlich mehr kaputt, der erodiert, der Humusgehalt sinkt weiter, unser Planet ist da schon sehr gebeutelt inzwischen, wir haben ja jede beackerbare Fläche inzwischen auf dem Planeten auch irgendwie in Landwirtschaft der Landwirtschaft zugeführt oder alles bebaut, was noch ging. Gell? Da ist nicht mehr viel, was übrig ist. Und da diese Mühe, so einen Boden zu erhalten, dass der Humus wieder da ist, dass die Pflanzen wachsen können und so, das ist eine gewisse Mühe. Und dann braucht es ja mal eine Zeit. Du lässt ja nicht ein Samenkorn fallen und zack, ist da schon die volle Ähre und du kannst das Korn sofort ernten oder der Apfelbaum steht in voller Pracht. Der muss erstmal vielleicht auch noch beschnitten werden, dass der so ein bisschen erzogen wird zu einem bestimmten Wuchs hin und danach einen Schnitt, dass er dann seine volle Frucht bringt. Ich bin kein Landwirt, ich komme nicht vom Land. Ja, ich komme schon vom Land, aber nicht von einem Hof oder so. Aber da steckt viel Arbeit drin, das weiß ich schon. Und dann bringt er irgendwann Frucht. Und das ist so schön, wenn das dann in voller Frucht dasteht. Und wenn das nicht nur billig auf Kunstwolle irgendwie so mit Kunstdünger hochgezogen ist und nach nichts mehr schmeckt, sondern wenn das richtig gewachsen ist, wie Gott sich das einmal ausgedacht hatte. Ne? Und dann werden wir ernten, wenn wir nicht müde werden. Malachi 3, Vers 10, da sagt ja Gott etwas, das wird oft gepredigt, wenn es um Finanzen geht. Ne? Gebt den Zehnten ins Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher an, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Immer eine sehr schöne Stelle, das einzige Mal, wo Gott wirklich sagt, hey, prüf mich doch mal. Denn sonst sagt er, du kannst mir voll vertrauen, was hast du für ein Problem? Mal in Anführungszeichen, so flapsig sagt das nicht, aber ich sage das mal so flapsig. Prüft mich, wenn ihr lernt, loszulassen, zu teilen, wenn ihr mir vertraut, dass ich euer Versorger bin, wenn ihr mir vertraut, dass ich der bin, von dem Leben kommt, dann werdet ihr merken, es funktioniert. Ihr gebt und ihr empfangt wieder. Ich habe das auf Teilen angelegt. Niemand von uns lebt für sich alleine. Wir leben unseren Glauben nicht für uns alleine, wir leben hier in der Gesellschaft nicht für uns alleine. Auch da sind wir eigentlich verbunden. Wir haben durch den Kapitalismus oft so einen isolierten Blick aufs Ganze und einer konkurriert gegen den anderen. Das ist so das Bild im Kapitalismus. Aber wir leben miteinander und es ist nicht nur eine Umwelt, es ist die Mitwelt. Wir leben in dieser Welt und wir leben durch Gott in dieser Welt. Er hat alles mit seinem Geist lebendig gemacht. Wir sollten auf ihn hören und ihm vertrauen und vielleicht andere Schritte gehen als die Leute, die nur aufs Geld vertrauen, und schauen, wie wir das umsetzen können, auch im Gemeindealltag miteinander das zu teilen, was wir haben, miteinander ein liebes Wort zu teilen, miteinander die Nöte und Sorgen zu teilen, miteinander im Gebet zu sein und Dinge zu tragen im Gebet. Das ist ja auch ein großartiges Kapitel für Gebet. Ich könnte ja noch lange, lange weiterreden. Ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit schauen, weil das ja auch stark ist, oder? Da betet einer und sagt, es wird nicht mehr regnen. Solange, bis Gott sich das anders überlegt, das werde ich vorher ankündigen, aber bis dahin wird es nicht mehr regnen, für die nächsten Jahre. Sag das mal an, ist ja schön, dass wir das Wetter nicht beeinflussen können. Da hat das funktioniert. Ja? Und so ist es genial, wenn du siehst, was Gebet alles bewirkt, dass dann auf einmal Gott eingreift, wenn du ernstlich zu ihm gefleht hast und reagiert. Entweder so, wie du es erbeten hast, oder anders. Ich habe ja mal mit einem Freund ein bisschen gehadert, oder er mit mir vielmehr, weil ich gläubig geworden bin. Und dann sagte er, ja, du, und das glaube ich nicht, und wie kann das, und so weiter. Wie kommst du da drauf, und wieso meinst du, es gibt einen Gott? Und dann habe ich gesagt, naja, ich bete, und er hört drauf, er reagiert. Dann guckt er mich natürlich an und denkt, du armer Irrer, wie, hörst du Stimmen? Ich so, ja, vielleicht auch mal. Aber es passiert was auf das Gebet hin. So, ja, ja, genau. Vielleicht habe ich euch die Geschichte sogar mal erzählt. Wir wollten zusammen in die Stadt fahren. Ich hatte noch nicht lange meinen Führerschein. Ich drehe den Zinsschlüssel rum. Ah nee, er wollte fahren, nicht ich. Er fuhr, ist schon so lange her. Wollte den Schlüssel rumdrehen. Wagen springt nicht an. Er probiert es wieder. Pumpt am Gaspedal, macht alles Mögliche. Und ich denke so, ja, ich könnte ja mal beten, dass er anspringt, weil ich will ja jetzt gern mit ihm in die Stadt. Und dann sagt Gott so zu mir, du bete mal, dass der Wagen anspringt. Ich sage, ja, die Idee hatte ich auch gerade. Bete so leise. Nee, sagt Gott, laut. Okay, das war jetzt schon ein bisschen ungewohnt. Ich war ja noch nicht so lange gläubig. So, ja, okay, ich bete mal kurz. Gott, ich bitte dich in Jesu Namen, lass bitte den Wagen anspringen. Er guckt mich an mit so, du armer Irrer, dreht den Zündschlüssel rum, der Wagen springt an. Ne, gerade hatten wir uns darüber unterhalten, Gott reagiert auf Gebet. Und es ist auch so eine Geschichte, wo wir das sehen, dass Gott auf Gebet reagiert. Gott lädt uns ein, ihn darin zu prüfen, wenn wir geben, dass er dadurch auch unseren Glauben stärken möchte. Denn was stärkt unseren Glauben, wenn wir genau das erleben, wie Gott reagiert, wie Gott handelt auf sein Wort hin oder auf unser Gebet hin, wie er uns segnet, das stärkt unseren Glauben. 2. Korinther 9, Vers 7. Dies aber sage ich euch, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und jetzt kommt was Wichtiges noch, Vers 7. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang oder aus diesem, ich ergänze das mal aus diesem Gedanken heraus, ja, wenn ich gebe, gibt Gott mir ja auch wieder, so aus so einer kalten Berechnung. Denn es heißt, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu was? Damit es euch gut geht, ihr euer Bäuchlein dann reiben könnt, euch auf die Schulter klopfen könnt, das hat mein Gott aber gut mit mir gemacht. Nein, damit ihr überreich seid zu jedem guten Werk. Ich glaube, das ist auch so ein Bild, das wir mitnehmen können, wenn ich jetzt höre, Peru, die Armut, das ist ja ein ganz starker Kontrast zu dem, wie es uns geht. Uns geht es doch über die Maßen gut in unserem Land, mal abgesehen von den persönlichen Schicksalsschlägen, aber wir sind versorgt, wir sind ernährt, wir haben Wasser, wir haben Zugang zu Fließenwasser, wir können uns damit duschen, wir haben alles, was wir brauchen, um zu leben, wir haben in der Regel ein Dach über den Kopf, und sind nicht dem Unbillen der Natur direkt ausgesetzt. Wir sollten daran denken, auch mit denen, die nicht so viel haben, zu teilen. Auch in die Mission zu geben, in die Mission zu gehen vielleicht. Elia war in einer ganz speziellen Situation. Er hatte sich ja gegen Baal ausgesprochen. Und der König fand das gar nicht gut und seine Frau noch weniger. Und seine Frau hatte sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Und jetzt musste er, sagt Gott hier, geh in dieses Gebiet nach Zapat, das bei Zidon liegt. Habt ihr noch im Kopf, woher Isabel stammte? Ihr Vater stammte aus diesem Gebiet. Jetzt geh mal dahin, hast dich eigentlich versteckt und verborgen, dass sie dich nicht kriegen, damit keiner das Kopfgeld kassiert und du massakriert wirst. Gott sagt, nee, geh mal dahin, weil da hab ich einer Witwe geboten, dass sie dich versorgen soll. Damals war das noch nicht so komfortabel wie heute mit Zug, Bahn, Bus, Flugzeug, was auch immer. Ja, der musste zu Fuß dahin, während einer Hungersnot. Ich glaube auch, dass der nicht mehr so viele Reserven hatte und so viel Speis und Trank dabei, dass du so, dann wandere ich mal da lang, das Wandern ist des Müllers Lust, gar kein Problem für mich. Das war eine beschwerliche Reise, dann noch in so ein Gebiet. Und er hat es trotzdem gemacht, weil er seinen Gott kennt und kannte und wusste, das ist gut, er wird mich da versorgen. Wenn das jetzt nicht mehr über die Raben ist, dann anders. Wenn Gott es nicht so macht, dann macht das anders. Oder? Gott hat immer einen Weg, wie er die Probleme lösen kann. Das möchte ich euch auch noch mitgeben. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt hast du gedacht, jetzt löst Gott das. Jetzt ist diese Gelegenheit wieder dahin. Was ist jetzt? Ja Gott, dann findet er einen anderen Weg für dich. Hab Vertrauen. Und so geht er eben hin in dieses Gebiet. Und es passiert genauso. Er wusste ja nicht mal, welche Witwe. Hat keine Adresse mitgekriegt, keinen Namen. Jetzt kommt eine Frau. Ist die das? Ist sie es nicht? Entdeck doch mal das Potenzial auch in deiner Stadt. Das kostet, glaube ich, viel Mut. Das ist gut, wenn wir ihn vorher geprüft haben, indem wir schon untereinander geübt haben, miteinander zu teilen und vielleicht auch mit den Nachbarn zu teilen. Wenn Gott dann sagt, geh mal auf jemanden zu. Hat er bei mir auch mal gemacht. Las gerade vorher so ein schönes Buch, ja, wie Gott also auch versorgt, wie Gott Dinge verändern kann im Leben. Und dann auch bei Obdachlosen, wie er da was macht. Und dass aber die manchmal denken, jetzt kommt da so ein frommer Mann vorbei oder ein frommer Mensch und erzählt mir was vom lieben Gott. Und da hat er gesagt, da hatte ich manchmal die Schnauze voll, der war ein ehemaliger Obdachloser, dem hätte ich am liebsten gleich eine ins Gesicht gegeben, so richtig schön zugeschlagen. Ja, der weiß ja gar nicht, wie es mir ergangen ist, was ich alles erlebt habe. Und dann kommt er da und dem geht es ja offensichtlich gut und sagt mir noch, Gott liebt dich. Den hätte ich mal gern geschlagen. So, dann gehe ich danach, dem Lesen, gehe ich zum Bahnhof, wollte zur Gemeinde fahren. Das war damals in einem Praktikum. Und dann fahre ich da so, warte ich auf den Bus und dachte so bei mir, ach, das ist ja interessant. Heute Morgen hat es noch ganz heftig geregnet. War auch so interessanterweise mit Regen, war wirklich so, in Mainz war das damals. Und ich habe gesagt, Herr, ich würde gern trocken zum Zug kommen, weil ich sitze nachher den ganzen Tag da im Gemeindebüro und arbeite und so. Ich habe keine Regenklamotten hier mitgenommen ins Praktikum, ich würde gern da trocken ankommen. Habe dann weitergebetet, das war so eins von mehreren Gebeten und bin anschließend nach dem Fertigmachen losgezogen und es hörte auf zu regnen. Und das habe ich im ersten Moment gar nicht realisiert, stehe aber dann so am Bahnhof, mir fällt ein Obdachloser auf und denke so, oha, gerade über Obdachlose gelesen, bin ich mal ein bisschen vorsichtig, gell? Und denke so, Mensch, da scheint ja die Sonne, hat es nicht vorhin noch geschüttet? Hatte ich nicht gebetet, dass es aufhören soll zu regnen? Und jetzt regnet es nicht und ich fange an, mich zu freuen und strahle so innerlich. Da kommt der Obdachlose auf mich zu und sagt, sagen Sie mal, junger Mann, Sie strahlen ja so. Und ich so, oh. So, ja, warum denn? Und dann habe ich ihm angefangen, das zu erzählen und dachte, hoffentlich haut er mich jetzt nicht gleich. Gell? Gott nutzt so Sachen und er möchte vielleicht, dass du manchmal auf Leute zugehst und das ist erstmal das, wo wir ein bisschen Mut haben müssen. Wenn er dann auch noch sagt, sagt der Person Folgendes. Ja, das war ja schon heftige Ansprache hier, bring mir mal ein Stück Brot. Ich möchte dir Mut machen. Wenn es ums Geben geht, ist zwar unser Motiv entscheidend, aber wenn du Gott vertraust, einen fröhlichen Geber hat er lieb, er wird dich segnen. Er wird dir mehr geben, als du überhaupt geben kannst. Ist es nicht so, alles, was wir haben, kommt von ihm? Und wir haben es heute Morgen gesungen. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Amen. Amen. Wollen wir noch zum Abschluss beten? Vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ich kenne Gott so gar nicht. Und du möchtest vielleicht mal diesen ersten Glaubensschritt gehen und mal gucken, lässt Gott sich drauf ein oder ist da eine Reaktion? Möchte ich dich auch ermutigen, mach das für dich im Stillen. Sprich auch hier die Menschen aus der Gemeinde an, vielleicht den Felix, der am Klavier saß oder die Silke hier vorne oder die Monika oder irgendwen, den du kennst, der dich mitgenommen hat und sagt, du, ich habe da jetzt mal dieses Gebet gebetet oder willst du es mit mir beten? Wie kann ich Gott kennenlernen? Ja? Und da möchten wir dir auch Mut machen. Hey Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir, dass wir in allen Situationen auf dich hoffen dürfen. Ob es uns gut geht, ob wir im Überfluss mit allem versorgt sind, es kommt von dir. Ob wir in Nöten stecken, ob wir hungern nach Liebe oder anderen Dingen, ob wir Probleme vor uns haben, öffne uns die Augen für deine Liebe, für deine Stärke, für das Öl und das Brot, das du uns gibst. Und wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist und dein Wort gegeben hast, das unerschöpflich ist. dass nicht mehr, dass wir da nicht mit haushalten müssen, sondern dass wir wirklich ein Potenzial von dir bekommen haben, das sich reichlich mehrt und das viele nährt. Wir wollen dich bitten, öffne uns die Herzen und die Augen für diese Wahrheit, dass wir freien Herzens, frohen Herzens miteinander teilen können, mit anderen teilen können, was du uns gegeben hast, um zu erkennen, wie du segnest. Und segne uns miteinander, auch in Nöten, in Schwierigkeiten, dass wir uns gegenseitig tragen und stützen können, dass wir füreinander da sind. Und sei du für jeden Einzelnen von uns da, ob es in Krankheit ist oder in guten Tagen. Du bist da, Herr. Wir danken dir für deinen Segen, für deine Güte und deine Liebe. Amen.